Verhalten sich Christen anders als Menschen, als die Menschen, die Jesus nicht kennen? Gehen sie anders mit ihren Mitmenschen um? Was denkt ihr?
Ja, weil wir uns
hoffen.
Sehr ehrlich, ja, hoffentlich. Was ist anders? Worin unterscheiden wir uns in unseren Beziehungen von den anderen? Ich wünschte, ich könnte sagen, die Christen haben die besten Beziehungen. Die Christen streiten nicht mehr. Die Christen haben die besten Ehen. Die Christen haben gelernt, einander zu vergeben und leben versöhnte Beziehungen. Ich wünschte, ich könnte das von ganzem Herzen sagen, aber manchmal sieht es eben anders aus. Im Grunde genommen richten sich Menschen nach zwei Lebenskonzepten. Das erste Lebenskonzept könnten wir nennen gottlos, ohne Gott. Die Bibel beschreibt dieses Lebenskonzept, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Das ist das Lebenskonzept, wonach die Mehrheit der Menschen sich richtet. Sie fragen nicht nach Gott, sie sind allein im Cockpit ihres Lebens hier. Ich allein bestimme die Richtung meines Lebens. Ich frage nicht nach Gott. Das ist das Lebenskonzept ohne Gott, gottlos. Das zweite Konzept können wir nennen Gott und ich. Und das wird in der Bibel folgendermaßen beschrieben. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Menschen fangen an, sich nach diesem Lebenskonzept zu richten, Gott und ich, wenn sie verstanden haben, ich brauche Gott in meinem Leben. Sie laden Jesus im Cockpit, im Mittelpunkt ihres Lebens ein und sagen, Jesus, du sollst das Sagen haben in meinem Leben. Jesus, ich will, dass du mir zeigst, wie ich meine Lebensbereiche gestalten soll. Gott und ich, wir zusammen. Das ist ein neues Lebenskonzept. Die Frage ist nur, was wird denn neu in unserem Leben, wenn Jesus ins Cockpit kommt? Was wird anders? Jesus kommt nicht nur ins Cockpit, er möchte Zutritt zu allen Lebensbereichen haben. Er kommt mit mir und sagt, hey, ich will dir zeigen, wie deine Beziehungen zu den Mitmenschen gelingen können. Umgang zur Arbeit, in der Ehe, Familie, Ressourcen, Körper, Gesundheit und so weiter. Jesus will seine Werte hineinbringen. Dort, wo meine Werte wichtig waren, kommt er und sagt, hey, ich bringe meine Werte, ich zeige dir, wie das Leben gelingen kann. Und im ersten Teil vom ersten Korintherbrief zeigt uns Paulus so gut, wie Jesus in diesen Bereich hineinkommt. In unserem Zusammenleben, in unserem Miteinander. Und er zeigt uns, wie das gelingen kann, wenn wir Jesus da reinlassen. Aber was, wenn es nicht anders wird? Was, wenn Menschen Christen geworden sind, aber sich immer noch so verhalten wie Menschen, die Gott nicht kennen? Kennt ihr das? Das gibt's, oder? Was, wenn das Verhalten nicht anders ist? Wenn Christen nicht anders leben, dann hören wir immer wieder die Bemerkungen, was, der ist Christ? Der lebt auch nicht anders, der verhält sich auch nicht anders. Wieso sollte ich Christ werden? Der Glaube bringt doch nichts. Wenn Christen sich nicht anders verhalten, dann rauben sie der Botschaft von Jesus die Kraft. Und das war auch die Problematik in der Kirche in Korinth. Die Korinther sind Christen geworden, die sind wirklich zum Glauben gekommen. Aber es gibt Bereiche in ihrem Leben, wo sie sich genau so verhalten wie gottlose Menschen. Und deshalb kommt Paulus und schreibt in einem Brief und im Kapitel 3, in den Versen 1 bis 4, schreibt er Folgendes. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, so dass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Sind sie überhaupt Christen? Wenn wir den ersten Brief an die Korinther lesen und von ihrem Verhalten erfahren, dann fragen wir uns schon, sind die überhaupt Christen? Und wir kennen auch solche Situationen in unserem Alter, wo wir denken, ist er überhaupt Christ? Ist sie überhaupt Christ? Wie würde Paulus diese Frage beantworten? Ja, er nennt sie liebe Geschwister. Das heißt, hey, ihr gehört zu Gottes Familie, ihr seid wirklich Christen geworden. Das ist eure neue Identität. Aber Paulus spricht hier davon, dass es zwei Kategorien von Christen gibt. Solche, die unreif sind und solche, die reif sind. Hier verwendet er das Bild einer Familie. Die Kirche ist wie eine Familie und in diese Familie werden Babys hineingeboren. Hoffentlich immer mehr. Aber das Ziel ist, dass diese Babys wachsen, dass diese Babys reifen. Und was passiert, wenn ein Baby sich nicht so entwickelt, wie es sollte? Die Eltern machen sich Sorgen, oder? Denken, irgendetwas stimmt mit diesem Kind nicht. Es wächst nicht, es spricht nicht, wie es sollte, oder? Wir haben eine Nichte, die Schwester vom älteren Bruder von Damaris. Während der Schwangerschaft gab es Schwierigkeiten. Und Lois ist auf die Welt gekommen und die Eltern haben bald gemerkt, es stimmt etwas mit diesem Kind nicht. Und heute ist 1,5 Jahre alt, kann sie nicht einmal sitzen und ist sehr schwierig. Und was machen die Eltern? Sie tun alles Mögliche, um ihre Entwicklung zu fördern. Und sie machen sich große Sorgen. Und ähnlich ist auch hier bei Paulus. Die kommen nicht einfach mit dem Hammer oder mit dem Zeigefinger und sagt, hey, im Fall, ihr seid die Schlimmsten. Nein, sondern er ist der geistliche Vater der Kirche in Korinth. Viele Menschen sind durch seine Verkündigung zum Glauben gekommen. Und er sagt, ich mache mir große Sorgen um euch. Ich merke, ihr seid stehen geblieben in eurer geistlichen Entwicklung. Ihr seid immer noch wie unmündige Kinder. Ihr müsstet eigentlich schon erwachsen sein oder wenigstens Teenager im Glauben. Aber ihr seid wie stehen geblieben und ich mache mir so große Sorgen um euch. Irgendetwas stimmt bei euch nicht. Die Entwicklung ist nicht gesund. Babys sind herzig, oder? Kleinkinder auch. Wir lachen, wie sie sich verhalten. Und auch wenn sie sich mal daneben verhalten, denken wir, ja, sind nur Kinder, oder? Aber wenn sie sich auch mit 10-jährig oder 20- oder 30-jährig immer noch so verhalten wie Zweijährige, dann ist nicht mehr lustig, oder? Wenn Erwachsene sich kindisch verhalten, dann wird es mühsam, oder? Dann gehen wir ihnen aus dem Weg, tendenziell, oder? Sei still im Namen von Jesus. Wenn Menschen sich verhalten, erwachsene Menschen sich so verhalten wie Kleinkinder, das ist wirklich nicht lustig. Wir sollten wachsen, erwachsen werden. Was denkt ihr, was für ein Verhalten ist typisch für ein Baby oder für ein unmündiges Kind? Was ist typisch? Wie verhalten sich Babys und Kinder? Egoistisch. Sehr, sehr egoistisch. Ich mache mich noch gut erinnern. All die Nächte. Es geht nur um ihre Bedürfnisse, um jede Zeit, oder ob es Tag oder Nacht ist. Die melden sich einfach, wenn sie Hunger haben oder Durst haben. Die nehmen überhaupt keine Rücksicht, dass wir schlafen wollten, oder? Die denken nur an sich, ich will's und jetzt. Und wenn ich es nicht bekomme, mein Wille geschehe. So verhalten sich Babys und Kleinkinder, oder? Die streiten, wenn sie etwas älter werden, fangen sie an zu streiten wegen den Spielsachen. Die geben einander die Schuld. Das ist eine spannende Geschichte. Oh ja, nein, er, sie und so weiter. So verhalten sich Babys und Kinder, oder? Was ist typisch für das Verhalten der Babys und Kinder im Glauben? Ähnlich. Es geht nur um mich, nur zu konsumieren. Alle sollen sich um meine Bedürfnisse kümmern, möglichst sofort. Mein Wille soll geschehen. keine Rücksicht. Nur empfangen, nichts geben. Was ist typisch für das Verhalten von reifen Menschen, von Erwachsenen? Ich sehe ganz viele Erwachsene hier. Was ist typisch?
Hören zu.
Jemand hat gesagt, geben. Nicht nur empfangen, sondern geben oder nehmen und geben. Oder? Ich denke nicht nur an mich. Nicht nur, ich will mich nicht nur bedienen lassen, sondern ich diene auch. Ich habe eine Sicht auch für die anderen. Ich habe auch etwas zu geben. Es geht nicht immer darum, oh, jetzt muss ich alles sofort haben. Sondern ich kann auch mal meine Wünsche und Vorstellungen zurückstecken und sagen, okay, dann warte ich halt. Rücksicht auf die anderen der Familie. Woran erkennt man geistlich reife Menschen?
Die nicht mehr von Menschen abhängig sind.
Ähnlich, oder? Dass wir nicht mehr von Menschen abhängig sind, dass wir gelernt haben, uns selber zu versorgen, selber zu ernähren, dass wir Verantwortung übernehmen für uns selber und auch für die anderen. Ich habe eine Sicht für die ganze Familie, für die Kirche, für die Gemeinde und ich bin bestrebt, anderen zu helfen. Ich begleite andere Babys und Kinder, dass sie auch reifen können. Es geht nicht immer nur um mich, um meine Bedürfnisse. Ich will nicht nur bedient werden, sondern ich bin auch bereit zu dienen. Ich habe auch etwas zu geben. So sehen Menschen aus, die im Glauben reif sind. Das wäre das Ziel in der Familie von Gott, dass wir alle die geistliche Reife erlangen. Aber manchmal sieht es anders aus. Und die Frage ist, woran liegt es, wenn Christen nicht reich werden? Paulus schreibt hier, ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen. Oder ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Wörtlich im Griechischen verwendet Paulus zwei Wörter. Fleischlich und geistlich. Es gibt fleischliche Christen und geistliche Christen. Und damit meint er nicht ihre Diät, dass Leute das Fleisch besonders haben, Pferdefleisch und weiß ich was, sondern auch nicht, die anderen sind nicht Vegetarier oder vegan, wenn sie geistlich sind, sondern fleischlich zu sein bedeutet mein Ego, mein altes Ich, bestimmt alles. Mein altes Wesen ohne Gott. Und geistlich zu sein bedeutet, mein Leben wird vom Heiligen Geist regiert. Er bestimmt mein Denken, mein Reden, mein Verhalten. Und die Frage ist, was oder wer regiert dein Leben? Dein Ego oder der Heilige Geist? Es kann sein, dass du Jesus im Cockpit deines Lebens eingeladen hast und er ist hier. Aber wenn du ihm nicht Zutritt zu allen Bereichen deines Lebens gibst, dann bist du immer noch du derjenige, der Pilot ist. Es sind immer noch deine Wünsche und Vorstellungen, die das Wichtigste sind. Woran erkennt man, dass jemand sich vom Geist Gottes leiten lässt oder vom eigenen Ego, von der alten Natur? Was denkt ihr, woran erkennt man das? Andere Ziele, ja. Und das Verhalten in erster Linie. Der Apostel Paulus schreibt hier Folgendes. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Er spricht das Verhalten an. Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Unser Verhalten zeigt, ob wir reif sind oder nicht, ob der Heilige Geist unser Leben regiert oder nicht. Prüfe dich, was für eine Frucht wächst auf dem Baum deines Lebens. Im Galaterbrief beschreibt Paulus sehr eindrücklich, was für ein Verhalten aus meinem Ego hervorwächst und was für ein Verhalten der Heilige Geist. Das heißt ja, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen. Wie ich es schon früher getan habe, wer so lebt und handelt, das heißt, wer in diesem bleibt oder nicht nur einfach gelegentlich, sondern wenn das sein Lebensstil ist, wird kein Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Paulus spricht hier Klartext. Und wisst ihr was? Er schreibt diese Worte nicht an Nichtchristen. Er schreibt diese Worte an die Gemeinden in Galatien, an Christen, an Menschen, die sagen, der Geist von Gott wohnt in mir. Versteht ihr? Es kann sein, dass Jesus in dein Leben gekommen ist. Es kann sein, dass der Heilige Geist in dir wohnt, aber du verhältst dich immer noch so. Warum? Weil du dem Heiligen Geist nicht Raum gibst, in allen Lebensbereichen hineinzureden. Dass er zu dir spricht, vielleicht durch eine Predigt oder durch die Bibel oder durch jemand und dir sagt, hey, das ist nicht gut in deinem Leben und du ignorierst diese Stimme. Statt gehorsam zu sein, statt dein Leben aufzuräumen, statt falsches Verhalten aufzugeben, bist du ungehorsam. Der Heilige Geist ist in dein Leben gekommen bei der Bekehrung und er will dich von innen nach außen erneuern. Und er macht das, wenn du das zulässt. Aber wenn du ihn betrübst, wenn du ihm keinen Freiraum gibst, dann bleibst du unverändert. Der Bruder von Jesus, Jakobus, schreibt sehr eindrücklich in seinem Brief, auch in dieser Richtung. Er sagt, ihr Treulosen, er schreibt auch an Christen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist es euch nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Weißt du, du kannst nicht mit einem Fuß im Reich Gottes sein und mit einem Fuß in der Welt. Das geht auf die Länge nicht. Entweder ganz bei Gott oder entweder ganz beim Satan. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Auf die Länge geht das nicht. Paulus warnt und so sagt, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen. Es steht vieles auf dem Spiel. Du kannst nicht einfach damit spielen. Das Reich Gottes nicht zu erben, das ist gewaltig, oder? Lass zu, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Wenn der Heilige Geist unser Leben bestimmt, dann ist das auch erkennbar. Paulus schreibt hier weiter, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur, sein Ego mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Hast du das gemacht? Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch für Schritt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Hier ist von Frucht die Rede. Und viele Menschen, wenn sie das lesen, denken, oh, ich sehe zu wenig davon in meinem Leben, oh, dann lebe ich nicht im Geist. Das ist nicht die Absicht von diesem Abschnitt, sondern wenn von der Frucht die Rede ist, dann heißt das, es ist wachstümlich, es ist ein Prozess. Niemand kann sagen, ich habe alles in der Fülle und es muss nichts mehr wachsen, oder? Ist da jemand? Glaub nicht, oder? Es muss wachsen, ein Leben lang soll die Frucht wachsen, aber wisst ihr schon, im Frühling merkt man an einem Baum, ob es im Herbst Früchte gibt, oder? Und an der Frucht erkennt man den Baum. Und die Frage ist, erkennt man an deinem Verhalten, in deinem Leben, dass du Christ bist? Erkennt man das? Merken die anderen Menschen, deine Arbeitskollegen, deine Schulkollegen, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Bekannten, dass du Christ bist, wenn sie dein Verhalten anschauen? Merken sie das? Fällt es irgendwie auf? Oder denken sie, nein, der ist auch nicht anders? Wenn wir in unserem Verhalten nicht anders sind, dann stimmt was nicht. Woran richtest du dein Leben? Nach dem, was unter den Menschen üblich ist? Oder orientierst du dich nach dem Wort Gottes, nach den Werten, die Jesus vorgibt? In welchem Bereich deines Lebens merkst du, hey, da lebe ich immer noch wie Menschen, die Gott nicht kennen? Da bin ich nicht anders. Wo lässt du dich vom Zeitgeist dieser Welt bestimmen, statt vom Heiligen Geist? Weißt du, der Zeitgeist dieser Welt sagt, ja, das machen doch alle. Das machen doch alle, ist doch normal. Und der Heilige Geist sagt, nein, du bist anders. Deine Bestimmung ist, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Deine Berufung ist, zu leuchten in dieser Finsternis, dich nicht zu mischen, dich nicht anzupassen. Paulus spricht hier das Verhalten der Menschen an. Und er sagt, hey, Rivalität und Streit herrscht unter euch. Das zeigt, dass ihr nicht vom Heiligen Geist geleitet seid. Was würde er bei dir ansprechen? Wo würde Paulus sagen, hey, aber so wie du in diesem Bereich lebst, das ist nicht anders. In deiner Ehe. Oder so wie du streitest im Moment. So wie du streitest, dass du streitest wie ein Mensch, der Jesus nicht kennt. Wisst ihr, Paulus will den Christen in Korinth und auch uns nicht einfach ein schlechtes Gewissen machen und ich auch nicht. Sondern Paulus sagt, ich mache mir Sorgen um euch. Und ich will eure geistliche Entwicklung fördern. Ich will, dass ihr wachsen könnt, dass ihr reif werdet. Er sagt nicht einfach, hört auf, euch so daneben zu verhalten. Nein, er fördert ihre Entwicklung, indem er ihnen das Wort Gottes erklärt. Damit Menschen reifen können, brauchen sie Nahrung, oder? Altersgerechte Nahrung. Und er sagt, ich konnte euch nur Milch geben und eigentlich müsstet ihr weiterkommen. Und die Frage ist, wo und wie ernährst du dich? Wovon ernährst du dich? Das wird deine Entwicklung beeinflussen. Und wenn du erwartest, dass du am Sonntagmorgen für eine ganze Woche versorgt wirst, dann wird es schwierig. Dann bist du ständig am Hungern, glaube ich. Du musst lernen, auch dich selber zu versorgen, selber aus der Bibel Nahrung zu holen. Das ist unsere Nahrung. Du musst lernen, auch mit anderen Christen unter der Woche in der Bibel zu lesen, zu studieren, dich zu ernähren. Ich glaube, du isst auch nicht nur einmal in der Woche, oder? Sogar dreimal am Tag. Oder außer wenn du am Fasten bist, oder? Genauso ist wichtig auch für den Geist, dass wir uns immer wieder ernähren aus dem Wort. Und nicht nur Milch. So, ja, ich hole schnell einen Psalm, der zu mir passt oder der mir so gut tut oder irgendein Wort und nur bestätigende Worte, weiß ich was, sondern auch Brokkoli. Schmeckt nicht immer. Worte, wo ich merke, hey, das passt mir eigentlich nicht. Da korrigiert mich das Wort Gottes. Da spricht Gott in meiner Lebenssituation und überführt mich von der Sünde, oder? Brokkoli, Es ist so wichtig, die Bibel systematisch zu lesen, dich systematisch zu ernähren, oder? Wie bei dieser Ernährungspyramide, oder? Man muss darauf achten, dass es auch Milch gibt und auch Früchte und so weiter, oder? Das Wort Gottes muss ganzheitlich zu sich genommen werden. Und nicht nur einfach der einzige Bibelvers aus dem Bibel-App ist schon mal gut, aber es ist ein bisschen wenig. Es ist nur die Kirsche auf der Torte. Wenn du schon dein Bibel-App aufmachst, dann kannst du dort drauf drücken und das heißt in Kontext lesen, oder? Drückst auf diesen Bibelvers und dann kannst du ein ganzes Kapitel lesen. Weißt du, wie nahrhaft das ist? Probier es mal aus. Der Paulus schreibt hier in Römer 12 Folgendes. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Er sagt nicht, ich muss in erster Linie mein Verhalten ändern, sondern mein Denken. Und wie wird mein Denken verändert und erneuert? Indem ich mich immer wieder mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, mit seiner Wahrheit beschäftige. Indem ich immer wieder höre, was Gott über mich denkt und wie Gott wirklich ist und was für eine Identität er mir geschenkt hat. So wird mein Denken nach und nach erneuert, durch das Wort Gottes geprägt. Und dann fange ich an zu erkennen, was Gott von mir will. Und wenn ich das auch tue, fange ich an zu wachsen und zu reifen. Achte auf deine Ernährung. Prüfe dich, in welchem Stadium deiner Entwicklung bist du stehen geblieben. Es ist normal, eine Zeit lang Baby zu sein. Es ist normal, eine Zeit lang Kind zu sein, Teenager zu sein. Es ist normal. Aber wenn du längere Zeit stehen geblieben bist, ist das nicht normal, ist das nicht gesund. Es ist an der Zeit, dass wir uns nicht länger nach dem richten, was in der Welt üblich ist. Es ist an der Zeit, unsere faulen Kompromissen aufzugeben und dem Heiligen Geist völligen Zutritt zu allen Lebensbereichen zu übergeben. Ihm zu sagen, regiere du mein Leben, ich öffne alle Türen. Sprich du, gib du die Richtung vor. Wenn der Heilige Geist dich heute überführt hat, dich an Sachen erinnert hat, dir Sachen aufgezeigt hat, die nicht gut sind, dann kehre um. Tue Buße. Bitte Jesus um Vergebung. Bitte Jesus, dir die Kraft zu geben, anders zu leben. Lade den Heiligen Geist ein, in den Bereich hineinzukommen, wo du merkst, da ist schwierig. Im Jakobusbrief 5,16 schreibt der Bruder von Jesus Folgendes. Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Es hat Kraft, wenn wir unsere Sünden sichtbar machen, bekennen, wenn wir unser Stolz überwinden und sagen, ja, ich bekenne das vor einer Person. Kennst du das? Ich mache das ab und zu vor einer Vertrauensperson. Warum? Weil das bricht die Kraft der Sünde in meinem Leben, wenn das ans Licht kommt. Es ist so eine große Hilfe und es heißt hier, es hat so eine große Kraft. Das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Die eigenen Sünden aussprechen und sagen, hey, ich will das loswerden. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir vor Gott kommen, ganz ehrlich, und uns prüfen lassen vom Heiligen Geist. Wo wir auch die Möglichkeit haben, unsere Schuld zu bekennen, wo unser Leben nicht anders ist, wo wir wie Menschen leben, die Gott nicht kennen. Und wir wollen unsere Sünden vor Gott und vielleicht auch vor jemandem bekennen. Ich bitte auch, dass das Gebetsteam nachher zum Kreuz nach vorne kommt, auch andere Beter, ich werde auch dort sein. Und kommt doch nach vorne, dass wir miteinander beten, füreinander beten und sagen, ich will frei werden davon. Oder wenn du sagst, ich will, dass der Heilige Geist wirklich mein Leben regiert oder ich will, dass die Geistesfrucht in meinem Leben wächst. Ich will das oder ich will Durchbruch in einem gewissen Bereich. Das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat eine große Kraft, heißt es hier. Lasst uns lernen, miteinander vor Gott zu kommen, füreinander zu kämpfen. Such dir eine Vertrauensperson und geh nicht nach Hause, bis du das in Ordnung gebracht hast, was der Heilige Geist dir aufgezeigt hat. Vielleicht bist du da und du hast realisiert, ich habe gar nicht nach Gott gefragt bis jetzt. Ich habe gottlos gelebt bis jetzt, nach diesem Lebenskonzept gottlos. Du kannst heute dein Lebenskonzept verändern. Oder vielleicht hast du mal angefangen mit Gott, aber du lebst jetzt anders, als er das will. Komm zurück zu Jesus. Gott ist nicht gegen dich. Natürlich ist er traurig, wenn wir gottlos leben. Er ist traurig, weil gottlos zu leben, das nennt die Bibel Sünde, das trennt uns von Gott. Aber Gott sagt nicht einfach, ja, ich werde mich schon rächen. Er ist nicht ein rachsüchtiger Gott, sondern er hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt in dieser Welt. Er ist am Kreuz für uns gestorben, damit wir uns mit Gott versöhnen können. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist zu sagen, es tut mir leid, Jesus, es tut mir leid, Gott, dass ich ohne dich gelebt habe, dass ich gottlos gelebt habe, dass ich dich ausgeschlossen habe aus meinem Leben. Aber ab jetzt will ich mit dir leben. Ich will eine direkte Beziehung zu dir haben. Wenn wir ihn um Vergebung bitten, dann nimmt er uns in Gottes Familie. Wir können dieses Lebenskonzept ändern. Jesus steht vor der Tür und du spürst vielleicht, dass es klopft in deinem Herzen. Er steht vor der Tür und er dringt sich nicht auf. Er ist ein Gentleman. Er sagt, willst du? Ich mache dir ein Angebot, ein Leben mit Gott. Ich will da hineinkommen in dein Cockpit, im Cockpit deines Lebens und dein Leben erneuern. Willst du das? Und wenn du Ja sagst, dann macht dich Jesus neu, dann hilft er dir, anders zu leben. Wenn du diesen Wunsch verspürst, wenn Jesus an deiner Herzenstür klopft heute Morgen, dann komm auch zum Kreuz, dass wir für dich beten und dir helfen, diesen Schritt zu tun. Am Verhalten erkennen wir, ob wir uns von der alten Natur bestimmen lassen oder vom Heiligen Geist. Geh im Gebet diese Auflistung durch und lass den Heiligen Geist zu dir sprechen. Vielleicht bleibst du bei irgendeinem Wort stecken und du merkst, da spricht der Heilige Geist. Dann verdränge sein Rede nicht heute, sondern bring es in Ordnung, sprich es aus, dass die Macht gebrochen wird. Oder vielleicht sagst du, hey, aber ich wünsche mir, dass der Heilige Geist wirklich mein Leben regiert oder dass diese Frucht mehr Frieden oder mehr Liebe oder Freundlichkeit oder ich kann mich nicht selbst beherrschen. Dann komm doch, lasst uns miteinander beten und erwarten, dass Jesus uns erneuert durch seinen Geist. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen und einfach vor Gott stehen einen Moment lang. Wir lassen uns vom Heiligen Geist prüfen. Er soll zu uns sprechen. Gebeten diese Listen durch. Und dann bringen sie in Ordnung. Hol dir jemanden, sag, hey, bet mit mir. Ich muss etwas bekennen. Lass uns einfach einen Moment ruhig werden vor Gott. Wir sind vor Gottes Gegenwart. Er ist ein heiliger Gott, ein verzehrendes Feuer, aber auch ein Gott der Liebe, der uns annimmt. Ein Gott der Vergebung. Soll die Welt erkennen, Jesus, dass wir zu dir gehören, wenn wir nicht anders leben? Wie soll die Welt deine Kraft erfahren, wenn wir deine Botschaft in den Dreck ziehen? Jesus, erbarm du dich. Jesus, du hast so einen hohen Preis bezahlt am Kreuz für uns, damit wir ein neues Leben, eine neue Identität empfangen. Und so oft leben wir wie Menschen, die Gott nicht kennen, wie gottlose Menschen. Und deshalb hat das Zeugnis des Evangeliums keine Kraft. Deshalb verspotten Menschen deine Botschaft. Jesus, wir bitten dich, reinige du uns, heilige du uns, vergib du uns. Dass wir so oft nach unseren Wünschen und Vorstellungen leben, statt dem Heiligen Geist die ganze Kontrolle zu übergeben. Vergib du mir. Vergib du mir mein Neid, meine Wutausbrüche, meine Ungeduld. Vergib du mir. will dir nicht im Weg stehen, Herr. Heiliger Geist, ich übergebe dir alle Bereiche meines Lebens. Komm du mit deinem Leben hinein. Danke, Jesus, dass du am Kreuz vollbracht hast. Es ist vollbracht, du hast alles bezahlt und wir zu dir kommen dürfen. Ich bitte dich, dass wir erfahren dürfen, wie deine Kraft in uns kommt, die uns befähigt, anders zu leben. Danke für deine Einladung, zum Kreuz zu kommen, unser Leben dir zu geben, unsere Sünden dir zu bekennen und frei zu werden. Schenk du Mut, schenk du Ehrlichkeit, befrei du von Stolz. Und Herr, wie sollen wir Erweckung erleben? Wie sollen wir erleben, wie Menschen zum Glauben finden, wenn wir selber nicht so leben, wie du das willst? Fang du mit uns an, bring du in unser Leben persönliche Erweckung und Erneuerung. Das können wir nicht machen. Wir brauchen dich, Jesus. Wirke du durch deinen Geist. Geh du jetzt durch die Reihen, Herr. Mach du die Herzen weich. Überführe du, Heiliger Geist. Schenk du bußfertige Herzen, ein weiches Herz. Du sagst, du gibst uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Du sagst, du wirst Wasser ausgießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Deinen Geist auf unseren Nachkommen und deinen Segen auf unseren Kindern. Ich bitte dich, wir haben Durst nach dir. Bitte dich, brich du durch. Erbarm du dich. Wir brauchen dich. Komm zum Kreuz. Der Weg ist frei. Vergebung ist da. Befreiung ist da.